Ja, dann reden wir mal über Sinn.
Genau, ja. Ja, wie es sich gehört, muss man ja im Laufe so einer Podcast-Karriere, einer langjährigen, geradezu ewigen, die Frage nach dem Sinn aufwerfen. Sinn des Ganzen, Sinn des Lebens, etc. Auch natürlich, um Klischees zu erfüllen, auch das Klischee zu erfüllen, dass man als Philosoph es zum Klischee deklariert, nach dem Sinn des Lebens zu fragen und so weiter.
Da
Warum
hatte ich neulich
tun wir
übrigens
es
eine
also?
lustige, der, genau, da hatte ich neulich wieder eine lustige Szene. Da habe ich mit irgendwelchen Nicht-PhilosophInnen so einen kleinen Dialog-Workshop irgendwas am Start gehabt. Und der Moderator meinte eben so scherzend, haha, jetzt irgendwie Philosophie und jetzt geht es um den Sinn des Lebens. Und das Lustige war, eine Dreiviertelstunde später ging es tatsächlich um den Sinn des Lebens. Und zwar im Kontext Gesundheit. Also es ging um Gesundheit, haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Und da kommt meistens dann sowas wie, naja, es gibt auch sowas wie spirituelle Gesundheit und man braucht einen Sinn und so. Und dann ging es auf einmal sehr ernsthaft um den Sinn des Lebens, aber auch sehr unangenehm, wenn man dann auch fragen muss, ja, was heißt denn hier Sinn? Gibt es das? Gibt es Sinn des Lebens? Gibt es Sinn im Leben? Braucht man den? Wozu? Wie sieht er aus? Und so weiter. Und das wird dann schön technisch irgendwann. Und da habe ich mich dann gefreut, weil ich gedacht habe, ha, siehst du, geht wirklich um den Sinn des Lebens, aber anders als du gedacht hast. Weil wir halt nicht so philosophiert haben, sodass jeder mal so ein bisschen sagt, wie ihm das so vorkommt. Sondern ja, man ist ins Stocken geraten. Das fand ich schön. Also das geht schon. Ist dann auch interessant. Aber ich würde sagen, wir beschränken uns mal nicht auf den Sinn des Lebens. Denn Sinn ist für Philosophie, glaube ich, in vielerlei Hinsicht interessant und relevant. Fangen wir mit der Etymologie an, oder?
Ja, ich wollte nur kurz zu deiner Bemerkung noch eine Bemerkung machen. Ich finde es schon schön, wie verfänglich dann doch diese Frage nach dem Sinn des Lebens ist. Offensichtlich ist es ja der Einschlag schlechthin für alle. Jeder hat das Gefühl, dazu nicht unbedingt eine Antwort geben zu können, auch nicht unbedingt was zu sagen zu können, aber zumindest sich mit der Frage zu konfrontieren. Und diese Frage überhaupt stellen zu können, passiert, glaube ich, in einem Rahmen, der weniger was damit zu tun hat, dass man jetzt was im Besonderen ausgeguckt hat, auf dass man jetzt aufmerksam geworden ist und dass man dann freudig vorträgt, sondern es ist eine allzu große Selbstverständlichkeit, dass die Sinnfrage sich nicht aufdrängt, sondern auf der Straße liegt. Ja? Also damit möchte ich meinen, der Sinn ist selber eine äußerst verfängliche Angelegenheit. Dahingehend, dass man auch noch behaupten könnte, dass die Frage danach aufzuwerfen sich natürlich im Horizont des Sinns selber bewegt und dazu auch eine Verneinung des Sinns immer noch in dem Verneinen dieses Sinns irgendwie Sinn erheischt, ja, und sei es nur in seiner Verleugnung. Ja? Also irgendwie kann man dieser Sinnfrage als solcher nicht entkommen, zumindest sagen wir mal dem Sinn oder dem Phänomen, dem Milieu, dem Material, wie man das auch immer benennen will, ja. Und damit ist Philosophie nicht eingeführt, sondern sie wird irgendwie eher aus zu einer Art Ausführung, die zugleich auch herausführt aus so einer Bedrängnis, die einem zuerst mal erlaubt, überhaupt einen Blick auf dieses Phänomen oder überhaupt diese vielleicht Phänomenalität, sich dazu verhalten zu müssen, damit irgendwas anfangen zu wollen. Ja, diesen Gestus überhaupt ernst zu nehmen, eine Frage aufzuwerfen, die nicht nur die Artikulation eines Problems ist, das mit einer Lösung beantwortet wird, sondern in eine Perspektive einzutreten. Ja.
Naja, das ist ja das, was man auch unter Sinn verstehen kann, nämlich das Verstehbare. Also das heißt, die Frage nach dem Sinn von irgendwas, sei es des Lebens, ist eine, die selber immer schon sinnvoll ist. Und selbst wenn man sie dann negativ beantwortet, bleibt man ja im Sinn. Also auch wenn ich sage, das Leben hat keinen Sinn, ist das eine verstehbare Position. Da ist so eine, wie soll man sagen, selbstverständliche Reflexivität drin, die man eigentlich nur aktiviert. Also die spielt immer schon. Und was die Philosophia macht, ist darauf hinzuweisen und damit irgendwie zu arbeiten und eher sozusagen die Struktur auszuartikulieren.
Ja, eine Ausrichtung zu geben, ja. Wenn man
Ja.
jetzt, die Etymologie, die du eben erwähnt hast, mit der Richtung ins Spiel bringen, ja. Also das heißt, Sinnereignisse für uns sind vielleicht dadurch qualifizierbar, dass sie gewissen Geschehnissen eine Ausrichtung, sei es dann in dem weiteren Ablauf oder in der eigenen Deutung dieses Ablaufs irgendwie verschaffen. Ja, fast wie so ein Magnet, der, sagen wir mal, seine Elemente neu ausrichtet, zentriert, sozusagen in ein Feld sortiert und damit, naja, nichts an den Gegenständen, an den Ereignissen selber manipuliert, sondern sie vielmehr einbettet in einen größeren Zusammenhang und einen Horizont aufmacht. Ja.
Und das gilt für sprachlichen Sinn wie für sozusagen existenziellen Lebenssinn ja gleichermaßen. Also sprachlicher Sinn lässt sich auch als Ausrichtung verstehen. Also ein Ausdruck ist sinnvoll oder hat Sinn, wenn er auf irgendwas zeigt. Also beziehungsweise dieses Zeigen auf ist selber schon der Sinn eines Ausdrucks. Und wer dieses Zeigen fehlt, ist er sinnlos. Und in demselben Sinn kann man, glaube ich, von einem Lebenssinn sprechen als einer Richtung oder Orientierung oder sowas. Es hat dann was, irgendwas mit Intentionalität zu tun im Sinne der Ausgerichtetheit. Ich weiß,
Ja.
wo es hingeht, sozusagen.
Ja, das wäre ja dann auch diese Überlegung des teleologischen Sinns, dass man auf etwas hin ausgerichtet ist, von dem her dann der Weg dorthin oder die
Genau.
Mittel, die in Gebrauch kommen, ihren Sinn erhalten, ja, oder sich als sinnvoll erweisen oder dann weniger sinnvoll in der Ausführung oder wie auch immer. Und das ist aber natürlich ein anderer Ausgangspunkt, als es vielleicht heute noch allgemein anschlussfähig ist. Klar, wenn ich jetzt irgendwie Gott als den großen Sinnverwalter oder als den Punkt, auf den hin alles ausgerichtet ist im eigenen Leben mit Blick auf die Lebensführung und das, was darin anschließt, verstehe, dann erschließt sich mir der Sinn nicht wirklich im Sinne eines Erschließens, ja, könnte man sagen, sondern es ist irgendwie sogar schon vorgezeichnet. Erschließen ist dann der individuelle Weg, den zu finden geht, aber es ist klar, Sinn gibt, beziehungsweise er ist gegeben worden. Was dann Sinn für Gott selber wäre, wäre nochmal eine andere Frage. Weil ja, man wird den Verdacht ja nicht los, dass sich gleichzeitig mit der Sinnfrage auch die Frage nach dem Sinn von Sinn selbst stellt. Also auch wenn ich das Spiel so spielen kann, dass ich immer wieder feststelle, dass auch die Negation von Sinn haften immer noch eingeholt wird in den Verstehensprozess, der wiederum daraus Sinn macht, etc., dieses Spiel einem ja auch schal werden kann, ja? Indem man sagt, okay, nice, ja, aber verhält es sich nicht dann doch vielleicht wie mit dem großen Nagel, an dem alles hängt, der mir jetzt garantieren soll, dass es in meinem Leben Sinn gibt, aber naja, wie steht es, um das aufzugreifen, wie steht es mit Gott selber? Stellt er sich die Frage, ja, was ist mein Sinn? Wenn unleugbar ist, dass ich natürlich vielen Dingen einen Sinn geben kann, auch viele Menschen quasi innerhalb diesem Horizont sich bewegen, ich manchmal auch die Regeln dafür vorgebe, was weiß ich, in Erziehung und versuche, das Leben von Kindern sinnvoll zu gestalten und was auch immer, dass ich mich damit persönlich der Frage noch nicht entzogen habe, ja, sondern ich habe sie, ja, ich habe sie verwaltet, ja. Und das wäre halt eben die Doppelbödigkeit, die dieser Sinnfrage unterliegt, ob halt dieser Sinn gleichzeitig immer nur am Abgrund seiner eigenen Fraglichkeit sichtbar wird.
Naja,
Ja.
deshalb beschäftigt sich Gott ja auch mit Schöpfung. Also, da könnte man sagen,
Dem ist langweilig, ja, Workaholic, ja.
die Schöpfung ist Resultat der Midlife-Crisis Gottes. Das wäre jetzt meine theologische These in dieser Sektion.
Ja.
Ja, und das hat man ja im Platonismus auch schon. Also, der Demiurg wird irgendwann tätig. Warum? Ja, weil es irgendwie gut ist. So, okay, warum auch immer.
Ja, gerade dieses Gutsein, ne, könnte sagen, die Idee des Guten selber, ja, das ist auch so eine wunderbar sinnstiftend an sich auch irgendwie sinnfreie Setzung. Also nicht nur platonisch, sondern man könnte das ja jetzt auch mit Blick auf die Evolution oder sonst irgendwelchen Megasubjekten, die man irgendwie projiziert, aufrollen, wo immer wieder klar ist, dass es diese Endausrichtung gibt, so eine Art, naja, nicht Endzweck, das wäre noch quasi zu instrumentell vielleicht gedacht, ja, aber so ein Oberverwalter, aus dessen Perspektive das schon irgendwie alles Sinn machen wird. Ja, man sollte sich jetzt halt nur nicht so renitent geben und halt so ein bisschen mittun. Er liegt ja irgendwie auch für einen selber dahingehend auf der Straße, dass man sich ja auch fast schon anstrengen muss, im Alltag sich sinnlos zu fühlen. Ja, und wir würden das auch eher als eine Form von, sagen wir mal, Herausfallen begreifen. Ja, weil eigentlich laufen wir in diesen Semantik, also in diesen Bedeutungszusammenhängen ganz selbstverständlich vollziehen die. Und die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt sich einem sehr selten beim Brötchen kaufen oder so, wobei sie auch da anwesend sein kann, ja. Aber es ist, aber dann geht es nicht mehr ums Brötchen kaufen, sondern auch nicht, wie das hergestellt wird und was das bedeutet für die globale Erwärmung oder was auch immer, sondern warum einen das überhaupt noch interessieren sollte, die globale Erwärmung oder so, ja. Also das.
Oder das Brötchen oder was auch immer, genau. Also
Ja.
warum überhaupt, ist ja dann die Sinnfrage. Also was soll das Ganze? Ja, also wie du
Was soll
sagst,
sollen?
ja
Also.
genau, was soll sollen? Wieso noch Gründe? So, die Verweisungszusammenhänge, die du beschrieben hast, ne, dass man immer sozusagen weiterverwiesen ist, ja, sozusagen die einzelnen Tätigkeiten haben ihre eigene Richtung, die wiederum auf irgendwas gerichtet ist, die wiederum auf irgendwas gerichtet ist. Heidegger hat ja dann die Antwort zu sagen, naja, am Ende geht es irgendwie um uns. Sartre hat dann die weitere Antwort zu sagen, naja, aber wir verweisen ja auch wieder nur weiter. Und da, oder wir gehen weiter, also wir sind auch wieder nur in Bewegung irgendwo hin. Und da ist dann schon der Gedanke naheliegend zu sagen, ja, aber wohin soll es denn gehen? Also ist das nicht ein Spinning in the Void? Und auch da kann man wieder die Antwort geben, naja, vielleicht. Also der Unterschied zwischen Sinn des Lebens und Sinn im Leben besteht eben gerade drin, zu sagen oder sagen zu können, es muss gar nicht ums große Ganze gehen, sondern es reicht für in einem bestimmten Kontext eine Richtung zu haben. Mehr braucht man vielleicht nicht.
Ja, und da springt einem schon eine Bescheidenheit an, die quasi anmaßend ist in ihrer gefühlten, auch hinterlistigen Dummheit, oder? Also man glaubt es sich ja auch nicht eigentlich, dass, also, oder es ist eine Form von Pragmatismus, der sich so selber aus der Affäre stiehlt und in den dunklen Moment mit sich alleine dann auch nur darüber Kopfschütteln und sagt, irgendwie ist es ja doch eine nihilistische Chose und wir betreiben ein bisschen Sinnbildung. Warum ich das jetzt sage, ist, weil ich glaube, das Problem, das sich in dieser Perspektive auf den Mikrosinn stellt, ist, dass die Kategorie dann zu unpräzise wird, weil sie wirklich aufs große Ganze zielt. Ja? Also sagen wir, der Sinn des Sinns ist selber abhängig von der Möglichkeit, eine Perspektive einzunehmen, die nicht in jeder Sekunde wechselt. Ja, also es ist irgendwie, es ist schwierig, sich einzureden, dass das Leben, das man führt, wenn man es führt, nicht einfach nur geschehen lässt, sondern wenn man das Leben führt, dann sinnvoll ist. Wenn ich heute das mache, dann morgen das und jedes Mal mir, egal wie durcheinander, wie chaotisch, wie auch unbefriedigend es ist, mir immer wieder aber sagen kann, ja, aber es war in sich in kleinen Schritt sinnvoll oder so,
Ja,
ja. Das ist
das
irgendwie
stimmt.
wegmoderieren, ja. Und dann meine ich, aber wie kann das sein, dass wir überhaupt uns auch nur den Anschein geben, uns mit dieser Antwort zu bescheiden? Und ich glaube, die eigentliche Tücke besteht darin, dass wir dann trotzdem noch die große Kontrastfolie, und zwar diesen Nihilismus, dieses Nichts zugrunde legen als das eigentliche Big Picture. Das heißt, die Sinnfrage wird dann verschoben. Also wir eigentlich halten wir die Augen davon zu, dass wir irgend so ein Nichts postulieren, das eben nicht Sinn ist oder oh, der große ohne Sinn oder was auch immer. Ja? Da, wo es sozusagen kalt wie im Weltall wird und wir aber dann sozusagen in unserem kleinen Gehege uns es doch noch so einrichten, dass es erträglich wird. Auch wenn dieses Ertragen dann wirklich nur ein Ertragen ist oder wir auch das meinetwegen noch mit dem einen oder anderen Lüstchen verbinden oder so. Aber irgendwo weicht man dann dieser Frage aus, die aber wie der Elefant dann doch im Raum steht, in dem Moment, wo man wieder nach Hause kommt, an dem Punkt. Ja. Damit will ich nicht sagen, wir sind alle Nihilisten und wir müssen, hier ist das große Sinnangebot, sondern ich glaube, es ist irgendwie ein unvermeidliches Problem, das man nicht loskriegt, indem man es in Einzelprobleme.
Nee, das glaube ich auch nicht, aber eventuell ist es auch eine falsche Alternative, nur Mikro- und Makro-Sinn zu kennen. Vielleicht gibt es was wie Mesosinn. Also wenn man in dem Bild drin bleibt, dass natürlich jeder Tag irgendwie anders orientiert ist, das wäre keine Orientierung mehr. So wie man sagt, man geht wandern und man wechselt sozusagen bei jedem Schritt das Ziel, dann ist man auch nicht orientiert. Aber natürlich kann man auch sagen, man macht nicht eine große Wanderung. Also
Ja.
wieso kann man nicht für mehrere Stunden orientiert sein? muss man immer gleich für eine ganze Woche orientiert sein. Also ich verstehe die Überlegung dazu, dass man sagt, wenn es zu klein ist, ist es auch keine Orientierung mehr. Oder wird irgendwie auch albern. Zugleich ist sozusagen der Sinn des Lebens natürlich auch was, wo man sich so etwas heroisch irgendwie reinstürzen kann. Und die Frage ist halt, ob es so eine mittlere Ebene gibt. Also reinstürzen im Doppelsinne von Abgrund und
Ich finde, das ist ja schon die Meso-Ebene, der Sinn des Lebens. Eigentlich geht es um den Sinn des Seins.
okay, ja, fair
Aber ja,
enough.
aber vollkommen d'accord, was du sagst. Und mir liegt es auch wirklich am Schluss nicht an der. Ich finde die Frage unergiebig, tatsächlich nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Ja. Es
Weil du
reicht
ihn schon
schon,
kennst.
ja, das ohnehin. Nur die anderen verstehen nicht. Ich versuche das jetzt gerade auch dir so deiktisch beizubringen, aber leider können unsere Zuhörer nicht sehen. So. Der Punkt wäre, dass die Frage nach dem Sinn als solcher eigentlich schon reicht, um dich in diese existenzielle Prekariat zu stürzen. So. Also diese Frage überhaupt aufzuwerfen, ja, konfrontiert ja eben mit den seltsamen wohl dann doch auch erfahrbaren Ereignissen, in denen diese Frage ja nicht einfach nur brav aufgeworfen wird und sich anbietet als eine Gelegenheit, seinen Scharfsinn zu erproben und eventuell eine Antwort zu finden, sondern wo man wirklich das Gefühl hat, dass man lost geht, ja. Also dass man den Kontakt verliert und einfach nicht mehr sagen kann. Also ich glaube, es gibt höchstens eine negative Antwort auf den Sinn des Lebens. Wenn man denn eine Antwort geben will, in der vollen Souveränität des Gebens, mehr als Entscheidung und so weiter und so fort. Ansonsten spielt der Sinn immer beiher, ja, und beantwortet sich, wenn überhaupt, selber.
Oder vermeidet die Frage. Also ich meine, das ist ja so dieser
Ja.
alte Freud-Punkt. Wenn man danach fragt, ist schon zu spät, in gewissem Sinne. Also sozusagen die negative, vielleicht gar nicht Antwort, sondern Reaktion wäre, einfach zurückzukehren in die Bahn. Oder in eine andere zu wechseln, aber die Frage sozusagen nicht zu beantworten, in dem Sinn, dass man sagt, ah, jetzt weiß ich's, sondern ich probiere jetzt das, lass mich gesund. Zugleich, wenn man diese Frage stellt, ja auch zumindest in die Nähe rückt und was die Philosophie, glaube ich, dann auch erlaubt zu tun, ist die Bedingung der Möglichkeit von Sinnkonstitution zu hinterfragen. Also Levinas zum Beispiel versteht Phänomenologie überhaupt als diese Frage. So, wie konstituiert sich überhaupt irgendein Sinn? Das mu muss kein gegenständlicher Sinn sein oder so, sondern sozusagen, in welchen Horizonten findet das statt? Denn Sinn selber ist zwar ein Woher des Verstehens mit Heidegger gesprochen oder auch ein Wohin des Gehens in dieser Richtung Metapher oder also, ist zugleich aber selber immer wieder eingebettet. Also wie du gesagt hast, es gibt einen Sinn von Sinn, vielleicht auch einen Unsinn oder Schwachsinn von Sinn, aber es gibt eben auch Bedingungen von Sinn und Unsinn, die also um den Sinn wiederum gelegt sind. Und das ist was, wenn man anfängt darüber nachzudenken, auch so irgendwie ranrückt, was unter dem Sinn liegt, was Sinn stützen kann oder nicht stützen kann. Und das ist eine Frage, die wahrscheinlich die Philosophie und die Psychopathologie sich eigentlich teilen. Vielleicht auch ein Stück weit die Soziologie. Also alle Disziplinen, die damit zu tun haben, wie wir sowas wie Richtung oder Verstehbarkeit überhaupt verstehen.
Ja.
Oder schaffen. Oder verlieren. Weil Sinn kann man ja auch verlieren. Also als einzelne Person oder auch als Gruppierung. Sinn kann verloren gehen oder übertragen werden. Tradition, lebendige Traditionen sind zum Beispiel Möglichkeiten, Sinn zu vermitteln. Aber Traditionen können natürlich auch leer sein. Also Sinn kann sozusagen verloren gehen auf eine seltsame Art und Weise, was zeigt, der Sinn selber ist nicht einfach da oder nicht da. Es ist eben kein, also selbst wenn man sagt, Gott ist irgendwie der Sinn des Lebens, dann hatte das bestimmte Bedingungen, historische, sprachliche, kognitive und so weiter und so weiter, die ermöglicht haben, dass dieser Sinn mir jetzt als gegeben erscheint. Also mir nicht mir persönlich, sondern wem auch immer. Das heißt, ja, Sinn hat sozusagen einen Untergrund, auf dem er wächst oder nicht wächst. Und da hat die Philosophie, glaube ich, relativ viel zuzusagen, wenn sie es denn zulässt.
Ja, vor allen Dingen scheint mir da auch das Moment des Dynamischen nicht unerheblich. Also hier, damit meine ich nicht, alles ist im Werden, sondern tatsächlich, dass Sinn nicht einfach ein Faktum, oder vielleicht ist es ein Faktum in dem Sinne, dass es Sensemaking gibt und wir es machen, so im Wortsinn, aber dass es tatsächlich eine Bewegung ist auf etwas hin. Eine Orientierung ist dann sinnvoll, wenn ich auf etwas hin will, von etwas weg will, wenn ich überhaupt in der Bewegung mich befinde. Da, wo ich mich einfach irgendwo aufhalte und damit die Ausrichtung quasi in den Hintergrund treten lasse, weil ich da bin, wo ich bin und damit zufrieden bin, da zu sein, wo ich bin, marginalisiert sich diese Frage. Kann sich vielleicht sogar in einem drastischen Sinne erübrigen, wenn ich etwa diesen Aufenthalt begreife als so ein wirklich auch aus der Zeit Fall, ne? Also ich glaube nämlich, und damit habe ich es schon gesagt, dass die ganze Zeitlichkeit, die da mit reinspielt, des Unterwegssein, des Werdens und des auf etwas hin sich Entwickelns und das antizipieren zu wollen, wofür überhaupt, ich meine, diese Frage des Wofürs ist eine, die auf eine Zukunft schielt. Ja. Das heißt, soll es so sein auch im nächsten Moment? Wie wird es werden im übernächsten Moment? Ja? Worauf läuft das alles hinaus? Im allerletzten Moment. Ja. Das sind Bewegungsausrichtungen, in diesem Sinne Orientierungen, ja, und von der Dynamik geprägt. Richtig los werde ich oder richtig beantworten kann ich die Frage eigentlich nur dadurch, dass ich sie loswerde in dem Moment, wo sie, wo diese Orientierungsfragen nicht virulent, also nicht akut sind. Ja. Ich glaube,
Ja.
irgendwie sind sie immer virulent, aber sie da nicht akut sind. Das muss dann aber vielleicht im Unterschied zu dem sich im kleinen Partikularen sich befriedigen, vielleicht auch nochmal einen Unterschied markieren, indem es dann nicht darum geht, eigentlich dieses Sinnfragespiel mitzuspielen und es einfach nur peu à peu mit gesenktem Haupt auf seine eigenen kleinen Schritte blickend, ohne sehen zu wollen, woraus hinausläuft, ja, zu handhaben. Oder halt an dem Ort und Stelle, wo man ist, stehen zu bleiben und die Dinge um sich herum ihre Bewegung vollziehen zu lassen. So.
Das Wichtige daran ist eben, dass diese Dynamik, die du beschreibst, keine ist, die nur von unserem Willen getragen ist. Also gerade am Schluss hast du gesagt, dass die Dinge ihre eigene Bewegung irgendwie
Ja.
vollziehen. Oder noch komplizierter sozusagen, dass wir unsere eigenen Bewegungen vollziehen. Also es gibt ja sozusagen auch Bewegungen des eigenen Lebens oder Richtung des eigenen Lebens, die gar nicht so viel damit zu tun haben, was ich will oder nicht will. Manchmal müssen sich Sachen ja auch ausspielen. Also das können Gefühle sein, das können Beziehungen sein, das kann alles Mögliche sein, was aus mir kommt oder worin ich irgendwie drinstehe. Also die Dynamik der Sinnbildung ist eine, die nicht unpersönlich ist, aber die nicht nur persönlich ist. Also, und damit meine ich jetzt nicht nur die sozialen Bedingungen von Sinn. Also bestimmte
Ja.
Formen der Verstehbarkeit und der Ausrichtung gibt es natürlich nur in bestimmten sozialen Kontexten, in anderen nicht und so weiter, sondern sozusagen noch drunter liegend. Also bei Rishir gibt es ja sozusagen diese wilden Wesen, die sich irgendwie dann zu Sinn konstituieren. Also es gibt ein Entstehen von Sinn, also von Verstehbarkeit und Ausrichtung, in dem ich irgendwie drinstehen kann oder was mir passieren kann. Was mir begegnen kann oder was aus mir heraus geschehen kann. Also es gibt sozusagen ganz viele Möglichkeiten, wie diese Dynamik mich betrifft, ohne dass ich sie lenke, oder ohne dass ich sie erzeuge.
Ja, die sich sozusagen ereignet und mich dann in einer bestimmten Situation übereignet, gleichzeitig meinen eigentlichen Standpunkt markiert und dieses ganze Spiel, ja. Aber was mich jetzt interessieren würde, genau daran, ist die Perspektive der Enteignung zu begreifen. Also, wo ich merke, dass sich Auseinandersetzen mit Sinn immer noch ein Aber sich abarbeiten ist an der Positivität, die, glaube ich, auch wirklich gegeben ist, in dem wir uns bewegen, ja, in dem überschaubaren Rahmen immer, in jedem Moment, und sei es nur das Brötchen kaufen gehen und so weiter und so fort. Das ist aber die Frage da, wo sie thematisch wird, also wo wirklich die Frage nach dem Sinn aufgeworfen wird, wir uns eigentlich in einer Enteignungsposition befinden. Und in diesem Sinne eigentlich keine Position mehr, sondern in der Form von Negation, die aber jetzt gar nichts Vernichtendes in einem, wie soll ich sagen, in einem Sinn irgendwie der Zersetzung, der Verneinung zu tun hat. Ja, also die nichts mit einer Position der Verneinung zu tun hat, sondern tatsächlich eine Form von Lehrintention, die dich so, also wie es mir immer wieder passiert, ich dann, egal was weiß ich, auf dem Marktplatz, haha, oder im Wohnzimmer stehe. Und von draußen in meinem Hochparterre-Wohnung sieht das bestimmt interessant aus. Ich mich wiederfinde in einem Leben, das ich um mich herum sich vollziehen sehe, indem man irgendwie mitwirkt, indem man sich auch mitwirkend beobachten kann und trotzdem aber eine Überschaubarkeit im Spiel ist, die gerade dadurch gegeben ist, dass es wie bei Horizonten als solchen ein Ende gibt der Sicht, aber man weiß, dass es danach irgendwie weiterläuft, aber mehr nicht zu sehen ist. Und da alles andere liegt im Nebel dahinter oder im Schwarz oder hebt sozusagen ab, macht hinter der Erdkrümmung meines eigenen Blicks, ja, beginnt entweder irgendwie die Leere des Weltraums oder es steigt ab sozusagen in die weite Rotation irgendwie der Alltäglichkeit, ja. Und das sind die Momente, wo die Dinge dastehen und passieren und wo sie sich dann auch von der Seite zeigen, dass sie einfach passieren. Und das könnte man jetzt irgendwie sinnlos nennen, dass das passiert. Es könnte sogar noch drastischer sein. Manchmal denke ich, dass es das große ohne Sinn ist, ja, wie Nietzsche das mal versucht hat, zu formulieren, dass auch die Frage irgendwie nach der Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit noch zu viel, der Liebesmüh ist in diesem Kontext, ne? Und dass die Dinge trotzdem sich ereignissen, dass die Dinge trotzdem irgendwie passieren und man seinen Anteil hat dabei, ja? Und das sind aber die Momente, in denen diese Frage sich zugleich in eine Form von, naja, Antwort ist fa vielleicht falsch gesagt, transformiert, aber in eine Annehmbarkeit. Ja. Also man muss es nicht nochmal quittieren mit einer Antwort, indem man es sich nochmal sagt oder indem man die jetzt festschreiben und mitteilen wollte oder so, sondern man gibt seinen Segen dazu, könnte man sagen, ja. Wenn Segen etwas ist, was eigentlich nur so eine nominelle Geste ist, die aber irgendwie Wohlwollen und Anteilnahme ausdrückt in dem Ganzen. Ja.
Ja, oder
Und das sind.
manchmal auch eine Akzeptanz, also sozusagen die Art und Weise, wie man, er ist ja fast wie ein Fluss, wie man aus diesem Fluss raustritt, drauf guckt und sich dann wieder reinstellt oder irgendwie so weiter schwimmt. Das kann sich ja in sehr unterschiedlichen Modi vollziehen. Also im Sinne des Einverständnisses oder im Sinne des eher widerstrebenden, naja, gut, dann läuft das jetzt halt irgendwie gerade so oder in diese Richtung soll es gehen oder man versucht sich zu wehren, aber man muss ja trotzdem wieder irgendwie mitmachen. Also wie man sich zu diesem Sinngeschehen verhält, das ist einem, glaube ich, ein Stück weit überlassen. Das muss nicht Zustimmung sein, kann aber Zustimmung sein. Also du sagst jetzt sozusagen den Segen geben, dann passiert eben das, was ich vorhin versucht habe zu skizzieren. Also dann gibt man eigentlich keine Antwort, sondern macht halt wieder mit.
Ja, lässt gewähren
Ja.
gewissermaßen, ja. So als ob man diese billige Umkehrung erlaubt ist, nicht? Dieser Sinn des Lebens quasi die Beobachtung des Lebens des Sinns ist, wie er sich halt einfach irgendwie vollzieht. Und was ist dann diese Beobachtung? Doch dann mehr als nur ein abstrakter Blick, sondern man öffnet sich ja zugleich. Also wo du merkst, dass der theoretische Beobachtungsblick eine besondere Form auch von Einfühlung bedeuten kann in diese Abläufe. Ja. Man kann daran auch Schönheit erfahren. Also auch ästhetische Erfahrungen haben, glaube ich, sehr viel von dieser Perspektive. Auch die Sensibilität, die damit einhergeht. Überhaupt diese Vorstellung nicht, also du kennst meine Vorstellung, dass Theorie eigentlich eine Sensibilisierung für Sinn ist. Ja? Also dass es genau diese Momente sind, die Sachen heranrücken lassen an einen. Und dann ist es gar nicht mehr die Geste der Frage, die etwas auf den Prüfstand stellt, von einem weghält, versucht ins rechte Licht zu rücken, sondern dann wird Fragen gewissermaßen zu Bitten. Und tatsächlich haben Bitten und Fragen etymologisch was miteinander gemein, was jetzt nicht so allzu verwunderlich ist, ja. Aber an dieser Stelle eine wesentliche Akzentverschiebung ist, wenn nicht eine ums Ganze. Ja? Weil der Modus ist dann nicht mehr die Problemlösung in dem Sinne, dass ich irgendwas beseitigen oder herbeischaffen muss, sondern das dem Gegenübertreten steht einfach im Danken. Ne? Was jetzt es eben so ein alter Heidegger-Punkt wäre, denken als danken. Aber das schien mir mal abseits seines eigenen Jargons immer eine wesentliche Einsicht, dass solche Momente tatsächlich sich dann als sinnvoll erweisen können, dass sich so eine Form von Dankbarkeit einstellt, die
Ja.
woran adressiert sind, das ist die Frage. Ja, damit kann man sagen, ist entweder die ganze alte Chose wieder auf das nächste Level gehievt und dann geht es doch ums Sinnvollsein, warum sich viel mehr nicht sieht. Und dann kann man wieder die ganzen sozusagen megalomanen Subjekte einsetzen, Gott oder was weiß ich was. Ja. Oder man kann eben gerade sagen, das ist die falsche Richtung der Sinnfrage. Das ist sozusagen die falsche Ausrichtung der Sinnfrage selber, dass man da jetzt irgendwie diesen Dank irgendjemandem abzustatten hätte. Sondern dieses Gefühl der Dankbarkeit kann auch einfach irgendwie ein ja, wohlwollendes Hinnehmen sein. Ja?
Ja, dass sich einfach so hält, ja.
Ja. Und so ist es, ja.
Noch ergänzend, manchmal ist es auch ein Martyrium, also eine Zeugenschaft, dass man einfach sieht, wie sich Sinn entwickelt oder nicht entwickelt. Ich finde genauso gut, und das gehört zur Sinndynamik ja auch dazu, sind Unsinns-, Schwachsinns- und Sinnlosigkeitsmomente, die ja auch dazu gehören. Und manchmal steht man ja auch bei, also sozusagen, manchmal bezeugt man ja auch den eigenen Schwachsinn. Also, dass man sozusagen da nicht im pathologischen Sinn, sondern dass man irgendwie irgendwo steht, die Sinnfrage stellt und einfach sieht, ja, das verknotet sich gerade irgendwie, aber ich kann auch nicht mehr machen, als Zeuge dessen zu sein. Das meine ich mit Martyrium. Also manchmal ist es keine Dankbarkeit gegenüber dem Sinngeschehen, sondern auch einfach eine Zeugenschaft gegenüber dem Schwachsinnsgeschehen. Das kann auch passieren. Also ich glaube, wenn man in diese Distanz rückt, oder es kann ja auch gewisse Ironie oder ein Vergnügen am Unsinn sein. Manchmal, das passiert mir zumindest auch, manchmal steht man ja auch so ein bisschen vor dem eigenen Leben, dem eigenen Denken, dem eigenen Wollen und denkt sich, boah, also das geht hier sehr durcheinander. Also da gibt es sozusagen gar keine Orientierung und Richtung, sondern da gibt es Unsinn auch im Sinne der Widersprüchlichkeit und so weiter und so weiter. Und ich stehe auch davor und denke mir, ja gut, das ist, ja, das muss ich jetzt zurechtrückeln. Und auch da kann man irgendwie eine gewisse Form des Einverständnisses haben und sagen, ja gut, mit dem Unsinn muss ich jetzt halt auch irgendwie gerade klarkommen.
Ja.
Ja.
Und was ist sozusagen der Gnadenmodus, mit dieser Absurdität zu verfahren? Humor.
Genau, ja.
In diesem Sinne gibt es nichts Sinnvolleres als Humor, beziehungsweise verbissen Sinnorientiertes als Humor. Gerade da, wo er absurd ist. Ja. Weil er in diesem Moment dem noch quasi ein Lachen abbringt. Ja. Und natürlich, Lachen ist ein sehr seltsames Phänomen und ist das jetzt im Besonderen Homoridens irgendwie das Wesensmerkmal des Menschen oder was auch immer, ja. Aber zumindest angedeutet an diesem Phänomen, und das teilt ja jeder, man kann es nicht so richtig unterscheiden, wenn man nicht die Soundspur mit dabei hat. Ist das eigentlich Weinen? Ist das eigentlich Lachen? Es kommt so durcheinander. Aber es ist auch das Zähne zeigen und dann doch nicht und so dieses Spiel damit. Und darin ist so ein unwiderlegliches Moment von Bejahung. Ja, das gerade in der Stunde der höchsten Anfechtung irgendwie bei aller Negativität, auch im schwarzen Humor, im Sarkasmus und so weiter, trotzdem noch dadurch triumphiert, dass es dazu noch sein Platzett ausspricht. Ja? Also, und das hat schon was, wie ich finde, ungemein Erhebendes. Ja? Also worüber jetzt, worauf, keine Ahnung, ja, vielleicht in die Schwebe irgendwie dieser Sinnvollzüge. Die einfach so sogar noch in allerletzter Instanz diese Sinnfrage als sinnvoll oder sinnlos selbst erübrigen. Ja? Es ist halt ein guter Joke am Schluss. Ja, ich weiß nicht, ob das mangelnder Ernst ist, sich mit einem Witz aus dem Leben als letzten Wort zu verabschieden oder die eigentliche Höhe des Problems.
Mein letztes Wort wäre Egg.
Arnold and Arnold.